Wie kam es zu der Idee zum Pop-Oratorium für Luther?
Wir hatten, wenn ich sage wir, heißt es Michael Kunze als Textautor und ich als Komponist. Wir hatten im Jahr 2009 ein Vorgängerstück über die 10 Gebote geschrieben, als Auftragsarbeit für die Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Das wurde dann auch dort aufgeführt, uraufgeführt und hatte eine Tournee zur Folge. Und das kam so gut bei den Leuten an. Zum einen bei den Chorsängern, damals waren es 15.000 und ungefähr 50.000 Zuschauer, so dass wir gedacht haben, wir machen noch ein zweites Stück. Und da gab es eine Volley-Vorlage, also eine Steilvorlage als Thema, denn im Jahr 2017, wo wir jetzt ja sind, ist 500 Jahre Reformationsjubiläum. Und zu diesem Thema haben wir dann eben schon 2012 gesagt, also quasi ja 5 Jahre davor, wir schreiben ein Stück über Luther. Und dann fingen wir an, 2012, 2013, 2014 das Stück zu schreiben. Und das war quasi 2014 fertig und wurde 2015 im Oktober uraufgeführt in der Westfalenhalle. Und wir brauchten diese Uraufführung quasi 1,5 Jahre vor Start des Reformationsjubiläums, um die ganzen Leute dafür zu interessieren. Die 20.000 Chorsänger, die dieses Stück jetzt quasi in Deutschland von Buxtehude bis Berchtesgaden singen, die haben ein Jahr vorher schon das Stück kennengelernt. Und das ist heutzutage total wichtig. Und das Thema, wie ich gerade sagte, lag auf der Hand. Luther ist auch ein spannendes Thema, weil es eben nicht nur in Anführungszeichen fromm und kirchlich ist, sondern auch total Kultur beinhaltet. Wir reden immerhin über den Typen, der die deutsche Sprache nachhaltig verändert hat. Viele seiner, ja, ich sag mal, Sprüche, nicht despektierlich, sondern seiner Redewendungen haben sich bis heute gerettet in die deutsche Sprache. Dann ist er einer, der für das Kulturgut den Begriff des Selberdenkens installiert hat. Gegen Kirche, gegen Staat, gegen die Banker hat er seinen Dickkopf durchgesetzt. Und das war zur damaligen Zeit eine Revolution. Und zuletzt, er war auch Musiker. Er hat auch Hits geschrieben, populäre Volkslieder in die Kirche gebracht. All das war Grund genug, ein Luther-Pop-Oratorium zu schreiben.
Es ist ja ein Riesenstück, so ein Pop-Oratorium. Wie gehst du persönlich an sowas ran? Also sagst du, morgens trinke ich einen Tee und dann mache ich Chorus 3? Oder wie fängst du so ein Projekt an?
Ich habe hier an diesem Schreibtisch gesessen, an meinem Klavier und an meinem Mac-Rechner und habe als erstes einmal geguckt, was hat Luther eigentlich für Lieder selbst geschrieben. Ich habe also so ein paar seiner Hits, natürlich auch Eine feste Burg ist unser Gott, so die protestantische Kampfhymne, die habe ich eben auch involviert, allerdings nicht mit dem Originaltext und sehr gegen den Strich gebürstet. Oder andere Titel habe ich als Big Band Swing arrangiert. Ich habe also seine Originalchoräle neu arrangiert, zum Teil, und der Rest ist in der Tat ganz neu komponiert. Ich gehe daran, indem ich einfach erstmal mich ans Klavier setze und ins Klavier irgendwelche Ideen reinhämmer. Und dann habe ich aus dem Zitat, da 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 da, ist ein Choral von Luther, der heißt eigentlich, nun freut euch, liebe Christengemein, habe ich das Hauptmotiv des Eröffnungssongs gemacht, nämlich Luther. Und so sitze ich hier und singe auf Tonsilbe. Da, 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 da. Und dann singe ich das 4 Minuten lang, ein Song auf Tonsilbe. Und dazu lasse ich hier einen programmierten Beat ablaufen und schicke das Ganze Michael Kunze nach Hamburg als MP3. Und der setzt sich hin und irgendwann kommt ein Word-Dokument von Hamburg nach Düsseldorf eingeflattert per E-Mail. Und dann steht da Luther. Wer war Luther? Da, 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 da. Und dann ist der Text punktlandungsgenau auf diese meine Melodie draufgesetzt. Selbstverständlich haben wir uns vorher 2-3 Mal getroffen und so ein bisschen das Gerüst der Story besprochen. Und was wollen wir eigentlich erzählen? Wen wollen wir eigentlich erreichen? Und das haben wir natürlich alles vorab besprochen.
Also da ist erstmal der Ton und dann das Wort und nicht umgekehrt?
In der Tat, diesmal war es so, im Unterschied vielleicht zu anderen Stücken, die ich mit Michael Kunze geschrieben habe, diesmal, weil er eben noch in anderen Projekten dran war und drin war, habe ich zuerst einmal die Musik vorgelegt und er hat dann mit den Texten gekontert. Und da entstanden wirklich auch tolle Beispiele, wo wir dann uns auch getroffen haben, in der Mitte auch Sachen wieder verworfen haben, logischerweise. Eins war uns klar, wir wollen hier nicht eine platte Biografie von Luther erzählen. Also geboren dann, gestorben dann. Kein Buch Bio, sondern wir wollen eine Rahmenhandlung entwickeln, die wir spannend finden. Nämlich, wir wollen ja auch Luther ein bisschen aus dieser Bildungsbürgernische in den großen Mainstream bringen. Übrigens, Klammer auf, total im Sinne von Luther, denn der wollte immer weg aus dieser Bildungsbürgernische, der lateinischsprachigen zu seiner Zeit. Er wollte einfach deutschsprachig breit Mainstream sein. Klammer zu. Also haben wir gedacht, Die Story, die uns am meisten interessiert, ist eine Gerichtsstory, nämlich der damalige Reichstag von Worms, wo Luther der Prozess gemacht werden sollte. Man weiß es vielleicht noch, Luther, 95 Thesen gegen den Papst etc. Er sollte den Kopf kürzer gemacht werden. Und diese Gerichtsstory, die erzählen wir eigentlich hier als Rahmenhandlung.
Du hast das Ganze noch produziert und keine Kosten und Mühen gescheut. Da ist eine Big Band, ein Orchester, eine einzelne Band, ein Solosänger. Das ist ja dann vom Aufwand, aber nochmal ganz was anderes, das oben drauf zu setzen. Das heißt, der Text ist zurückgekommen und dann hast du das Ganze nochmal umgesetzt in diese Giga-Ausweitung?
Das Ganze hat ein halbes Jahr gedauert. Ich habe dann erstmal mit meiner alleinigen Stimme Demo drauf gesungen, auch teilweise 1000 Mal gedoppelt, damit das so ein Chorklang wird. Und das habe ich dann den Sängern, die wir gecastet haben, 12 an der Zahl, 12 Hauptprotagonisten, das haben wir denen geschickt, damit die quasi das Stück lernen konnten. Und dann haben wir den Chor zusammengestellt. Das waren in der Tat für die CD-Aufnahme, die 100 Chorleiter der Uraufführung in der Dortmunder Westfalenhalle Ende 2015. Und das war dann die CD, die musste erscheinen, bevor der große Chor das Stück überhaupt üben konnte. Die 3000 Menschen, die damals in Dortmund gesungen haben. Und die haben dann diese CD geholt, gekauft, auch teilweise, wenn sie überhaupt keine Noten konnten. Einfach in der Variante, wo ihre Sopranstimme lauter gemischt war. Und diese Produktion war sehr aufwendig. In der Tat, Babelsberger Filmorchester. Und das alles hat mich ein halbes Jahr Zeit und auch sicherlich Geld gekostet. Aber es zahlt sich immer aus, wenn man ein bisschen dran bleibt und ein bisschen auch ins Risiko geht. Denn wir hatten wirklich Glück. Ich muss auch sagen, vielleicht ist es dem Fakt geschuldet, dass heutzutage dieses Chorsing auch wieder sexy geworden ist. Was ich toll finde, denn ich bin ein Chorkind. Meine Mutter war Chorleiterin. Ich liebe Chorsingen. Ich finde das Chorsingen, ich sag mal so manchmal der ein bisschen nicht despektierlich gemeint, aber Chorsingen ist der positivste Virus, den es gibt. Der steckt an und hat aber nur Gutes im Sinn. Weil im Chorsingen, jeder, der mal im Chor gesungen hat, der wird mich da wahrscheinlich unterstützen können. Chorsingen steckt an, das macht total Laune und gute Laune. Und deswegen haben wir vielleicht auch in so eine Nische reingegriffen. Leute haben Lust wieder zu singen, vor allen Dingen, wenn sie eine Story erzählen, die nicht Gaga ist, sondern die wirklich auch ein bisschen Content und auch Inhalt und eben auch ein bisschen Kultur transportiert.
Wie waren denn sonst die Rückmeldungen der ganzen Chormitglieder? Ich meine, ihr habt ja ganz viele Amateurchöre verpflichtet. Wie ist die Zusammenarbeit mit denen? Und ist ja ganz was anderes, als du sonst möglicherweise hast. Also ja, kein Pur oder so, sondern ist dann eben ein Chor, der sich einmal die Woche trifft, wenn es hochkommt. Wie ist die Zusammenarbeit mit denen und wie war die Resonanz?
Ich könnte ein Buch drüber schreiben. Also ich versuche das jetzt mal zu komprimieren. Es ist für mich echt, ich kriege eine Pelle, wenn ich das erzähle. Pelle heißt Gänsehaut übrigens für die jetzt nicht hier. Aber ihr wisst schon. Als ich zum ersten Mal die Chorleiter geschult habe, weil die Chorleiter sind ja dann ausgeschwärmt in ihre Chöre und haben den Chören das Stück beigebracht. Als diese Chorleiter Schulungen waren und die waren ja dann in jeder Stadt, wo das Stück aufgeführt wird, da habe ich so viel Feedback bekommen. Dann haben die mir schon erzählt, dass sie mit der ganzen Familie das Stück jetzt ein halbes Jahr schon singen und auf Autofahrten das Ganze hoch und runter jodeln und einfach nur gute Laune dabei haben, da kriegst du schon mal eine Pelle, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Die investieren, diese ganzen Chorsänger, es sind 20.000 an der Zahl, investieren viel Zeit, auch Geld, Noten kaufen, was weiß ich, Verpflegung während der ganzen Proben. Das ist auch echt ein Engagement, was man heutzutage nicht mehr als selbstverständlich bezeichnen kann. Also muss ein Spaßfaktor da sein. Die haben Lust, das zu machen. Und das Feedback, was wir dann kriegen, auch was Michael und ich über das Internet kriegen, wo die Leute dann uns Mail schicken, wo ihre Tochter irgendwie den Luther gemalt hat oder den Kaiser Karl gemalt hat und dann einfach sich Gedanken machen darüber, dass Religionslehrer mir schreiben, das ist mal the most sexy Art, Luther zu erzählen. Ja, meine Güte, ich meine, die Kirche hat eh ein Problem. Wenn man hier die Möglichkeit hat, über Entertainment trotzdem auch ein bisschen tiefer zu schürfen und Luther mal anders zu erklären, auch Leuten, die mit Kirche nichts am Hut haben, dann finde ich das ein super Feedback. Und das haben wir eigentlich fast jeden dritten Tag, dass sowas kommt, dass Leute sagen, ist gut, dass es das gibt. Wenn überhaupt Kritik kam, dann war es vielleicht, ja, geht es nicht auch kleiner? Muss es immer so multigroß sein? Und da kann ich nur sagen, wir haben das nicht gedacht, dass das so groß wird. Das ist jetzt keine Koketterie. In der Tat haben wir ursprünglich, das heißt ja auch das Projekt der 1000 Stimmen. Wir hatten gedacht, wenn es pro Stadt 1000 werden, wäre das schon der Knaller. Dass jetzt pro Stadt teilweise 3000 da am Start sind, war einfach, die Leute haben uns die Bude eingerannt. Und dann möchte ich denjenigen, der das kritisiert, mal fragen, hättest du dann einen Stopp gemacht? Dann freut man sich doch, dass so viel Resonanz kommt. Also ist es so groß geworden, aber nicht, weil wir irgendwelche Guinness-Buch-Rekorde jetzt knacken wollten, sondern einfach, weil die Leute Spaß dran haben. Und das ist so das Feedback, was wir am meisten kriegen. Und das freut uns eigentlich auch nach 30 Jahren in der Showbranche eigentlich am meisten.
Hat denn Luther jetzt eigentlich auch was mit dir gemacht? Also du hattest ja eben ein bisschen angedeutet, dass du dich so ein bisschen mit ihm beschäftigt hast, ein bisschen erforscht, bist Protestant. Hat das bei dir Klick gemacht? War ja ein schlaues Köpfchen, dieser Luther.
Ich kann mich erinnern, als ich konfirmiert wurde, das ist schon einige Jahre her, genauer gesagt ist das 44 Jahre her, stimmt das? Ja, ich bin jetzt 57, ja, also mit 13 in der Regel, 14 wird man konfirmiert. Da habe ich damals im Bücherregal meines Vaters eine Luther-Biografie angefangen zu lesen, weil mich immer auch damals schon Biografien von Menschen interessiert haben. Ich habe mich natürlich jetzt, 40 Jahre danach, auch mit Luther beschäftigt, habe Biografien durchgelesen, Filme geschaut, natürlich auch den berühmten mit Ralph Fiennes und Peter Ustinov. Aber für mich war entscheidend eigentlich, was macht den Typen für heute noch aus? Wie kann ich meine Düsseldorfer Nachbarn hier, die mit Kirche nichts am Hut haben, wie kann ich die hinterm Ofen hervorholen und sagen, das ist auch was, was dem normal Kirchenfremden 2017 was sagen kann? Und ich denke, das bringt Luther mit sich, denn Luther ist ein früher Aufklärer. Luther ist eigentlich der viele Jahre vor der französischen Aufklärung eigentlich dieses Prinzip des Selbstdenkens gegen alle Hindernisse installiert hat in der deutschen Gesellschaft. Nach ihm war die Welt nicht mehr die gleiche. Das kann man, glaube ich, auch wenn man jetzt nicht fromm ist, kann man wirklich sagen. Luther, und das muss ich auch klar sagen, hatte viele Schattenseiten. Sein Antisemitismus und auch seine Frauenfeindlichkeit während seines letzten Lebensdrittels sind ja auch oft diskutiert worden. Und auch, das kriege ich dann manchmal auch im Netz zu hören, wieso kann man über Luther ein Stück schreiben und ihn als Hero darstellen? Das tun wir sicherlich nicht. Wir versuchen die Auseinandersetzung verheimlichen, auch nicht in diesem Stück seine teilweise sehr dummen Äußerungen, die werden auch genannt. Ich finde es auch ganz wichtig, ein Bühnenstück ist ja nicht eine Hero-Darstellung, sondern wir wollen auch eine Auseinandersetzung mit diesem Typen, und ich habe viel gelernt von diesem Typen. Ich habe auch gelernt von diesem Typ Luther, dass man mit Ecken und Kanten im Leben klarkommen kann, wenn man offensiv damit umgeht. Das ist Luther. Er hatte damals, der Zeit geschuldet, Schiss vor Tod und Teufel. Sicherlich ist das im 16. Jahrhundert anders als jetzt heute. Nur trotzdem, Ängste haben wir heute auch andere, über die Zukunft, die finanzielle, ökonomische Zukunft. Und diese Ängste, mit Ängsten umzugehen, das hat mir zum Beispiel Luther auch näher gebracht, dass man einfach offensiv nach vorne geht und sagt, egal was die anderen denken, ich gehe meinen Weg. Das ist eigentlich auch Luther. Und das finde ich bemerkenswert, und deswegen ist er für mich ein Thema, wo ich dazugelernt habe. Ich gehe nicht durch Luther häufiger in die Kirche. Ich bin, wenn du mich jetzt so fragst, ich bin gläubiger Protestant. Heißt nicht, dass ich ein Missionar bin. Ich schwinge jetzt nicht das Gebetsbuch und das Liederbuch und versuche Leute zu missionieren, das bin ich nie gewesen. Aber auf Nachfrage sage ich gerne, ich komme aus kirchlicher Jugendarbeit. Ich kannte Luther vorher. Ich bin aber jetzt nicht dadurch öfter in der Kirche. Hat auch den Grund, dass ich oft am Wochenende mit meinen Söhnen zu Konzerten unterwegs bin. Und da spielen wir auch oft in Kirchen. Aber für mich ist der persönliche Glaubensstil nicht an Kirchenbesuche gebunden, würde ich mal einfach so sagen. Ich glaube, da muss auch jeder seinen Weg finden. Ab und an gehen wir sicher gerne in die Kirche, wenn aber vor allen Dingen da, um eine gute Predigt zu hören, die auch mal politisch sein kann, die auch mal aufrüttelnd sein kann und hoffentlich nicht so Depri. Das nervt mich in der Kirche oft, dass da immer so schlechte Laune gemacht wird.
Du hast gerade deine Familie kurz erwähnt, und in dem Oratorium sind ja jetzt erstmals auch zwei Kompositionen von deinem Sohn dabei. Komisches Gefühl, musste er sich auf deine Musiksprache einlassen? Wie klappt die Kommunikation musikalischer Art im Hause Falk?
Paul ist ja 19 Jahre alt, hat auch schon lange komponiert, und Michael Kunze hat dann einfach gesagt, schick mir doch mal ein paar Titel, die Paul geschrieben hat. Das war so gar nicht der Tennisvater Falk, der dann gesagt hat, hier, ich will den Paul jetzt hier ein bisschen featuren, sondern Michael Kunze kennt Paul ja schon lange. Michael hat auch seinerzeit Paul in dem Vorgängerstück 10 Gebote eine Kinderrolle reingeschrieben, und wo ich eher noch skeptisch war. Aber anscheinend steht der Michael auch auf Paul. Und er hat gesagt, schick mir mal Titel, die er komponiert hat, und hat sich dann einfach zwei rausgesucht und hat die dann auch vertextet. Und Paul und ich, ja, wir sitzen ja hier in meinem Home-Studio in Düsseldorf, und da ist Paul natürlich auch ganz oft und schraubt hier rum und manchmal mit mir zusammen, meist aber alleine. Und wir haben vielleicht ein bisschen ähnlichen Musikgeschmack, aber er ist natürlich einfach dadurch, dass er ja 40 Jahre jünger ist, viel moderner und auch ein bisschen mehr am Puls der derzeitigen Musik. Und das hilft mir natürlich, denn das sehe ich auch bei der Arbeit mit Studenten, und das sehe ich bei der Arbeit mit meinen beiden eigenen Söhnen, das hält dich jung, auch vom Geschmack her. Und das ist sicherlich bei diesem Stück kein Nachteil gewesen.
Und dein anderer Sohn ist auch noch mit auf der Bühne, nach wie vor als Schlagzeuger. Das wird auch so bleiben. Geht er die ganze Tour mit?
Der Max ist im 7. Semester Medizin hier in Düsseldorf an der Heinrich Heine und hat natürlich nicht mehr so viel Zeit wie vorher. Und wer Medizin studiert, der weiß, dass es ja relativ zeitaufwendig ist. Aber für ihn ist das so ein bisschen die Ausgleichsbeschäftigung. Als Schlagzeuger kann er sich den Frust von dem nächtelangen Lernen der lateinischen Begriffe der Pharmakologie oder etc. so ein bisschen aus dem Körper trommeln. Und das tut er auf der Tournee, die wird er spielen. Dann hat er ein Auslandssemester und dann wird jemand anders trommeln und dann kommt er wieder zurück und steigt wieder ein. Aber für ihn ist das einfach auch ein großer Spaß, bei Luther mit dabei zu sein.
Dieter, vielen Dank. Jetzt noch eine kurze Frage. Wird es auch noch weitere Veranstaltungen geben, auf denen sich unsere Hörer diese wunderbare Musik anhören können?
Es gibt ganz, ganz viele Nachfolgeveranstaltungen. Man muss einfach auf Luther-Oratorium googeln und findet diese dann. Und es werden, das wissen wir aus der Vergangenheit, es werden nächstes Jahr, also 2018, dann ganz viele weitere Veranstaltungen stattfinden.